Herzlich willkommen zum Kalk-und-Kegel-Podcast Spruch mit Sprudel Summer Special. Ich bin Leni und normalerweise eher hinter den Kulissen unterwegs. Ich kümmere mich um alles, was ihr nicht hören könnt. Gäste einladen, Aufnahmen koordinieren und den lieben Max Dankl unterstützen. Heute darf ich mich aber bei euch melden, denn wir machen gerade Sommerpause. Aber nicht ohne euch. Während wir kurz durchschnaufen und die Sonne genießen, haben wir ein spritziges Best-of aus unserem Archiv für euch zusammengestellt. Keine langweilige Rückschau, sondern Gespräche, die mit ein bisschen Abstand nochmal ganz neu und ganz schön frisch klingen. Heute mit dabei Lukas Matz, der kein Blatt vor den Mund nimmt, über Alkohol in der Gastronomie, Greenwashing, Ehrlichkeit und warum Nachhaltigkeit nicht beim Etikett aufhört. Friederike Thume, die mit dem Female Wine Collective neue Wege eingeschlagen hat und zeigt, wie Frauen die Branche verändern können, wenn sie sich zusammentun. Und Nina Muhimi, die früh beobachtet hat, warum junge Menschen heute anders trinken und warum die Zukunft der Branche vor allem weniger dogmatisch sein sollte. Diese Folge wird präsentiert von Schaumweinkontor und dem Stiegelgut Wildsud. Danke für eure Unterstützung. Also, Kopfhörer auf, Getränke kalt stellen und entspannt mit uns in den Sommerflow eintauchen.
Und darf herzlich willkommen heißen den Lukas Matz, den kreativsten Koch gerade der Branche, würde man meinen, oder zumindest seine unkonventionelle Herangehensweise an Gerichte. Servus Lukas.
Hallo Maxi. Ja. Ich glaube auch bei Sommelier ist es nicht so geil, wenn man die ganze Zeit nur sauft während der Arbeit.
Boah, das wäre furchtbar.
Und es ist krass in der Gastronomie, ich habe das ja schon in Berlin damals gemacht, du musst da wirklich strikt sein, weißt du. Also ich bin generell.
Wie strikt warst du da in Berlin in der Cordoba so? Während der Arbeitszeit und trinken? Also das Team und so?
Nein, no go. Also bei mir in der Küche? No go.
Okay.
Einmal habe ich getroffen während Abend, das war mein letzten Arbeitstag.
In der Küche finde ich ja, da bist du dann auch noch anderen Risiken ausgesetzt. Also mit dem ganzen, mit dem Messer, mit den heißen Sachen.
Ah, das weiß ich gar nicht.
Das ist ein bisschen Fehler, meine ich dann einfach.
Ja, das weiß ich gar nicht, ob das Problem ist. Ich glaube einfach, ich weiß auch gar nicht mehr, ob das Richtige ist, dieses Belohnungsbier nach der Arbeit. Weißt du, ich mache das ja sowieso nicht, aber diese Alkoholsucht und auch diesen ganzen Kreislauf in der Gastronomie zu fördern, weißt du so. Ich meine, jeder soll machen, was er will natürlich, gell, aber dass man halt immer so diese Kiste Bier im Kühler hat und jeder ist so, komm, und dann sauft man halt, ich bin ja so eine Person, bei mir ist also das Problem, Ahnung. Ich saufe ein Bier und dann will ich halt 5 Bier trinken, gell, deswegen trinke ich gar kein Bier.
Habe ich gerade gelernt, du bist ein Alkoholiker.
Bin ich Alkoholiker, hat das gesagt.
Habe ich Instagram gerade gesagt. Wenn ich ein Bier trinke und ich kann nicht mehr aufhören,
ach so,
dann
yeah.
Bist du Alkoholiker.
Ja, wahrscheinlich. Nein, ich weiß schon, was du meinst. Das kann auch so sein, gell? Und ich bin halt einfach so, ich trinke unter der Woche nichts und lustigerweise, ich bin aber nicht die Person, die dem Team sagt, so, ihr sollt das auch nicht machen, gell?
Ja, voll.
Und aber automatisch hast du so eine Art Vorbildwirkung, dass die Leute absolut auch nicht machen. Und die trinken halt einmal, machen einen Wochenteiler, da trinken sie ein Bier und ich bin da jetzt niemals die Person, die denen sagt, macht das nicht. Wie ich jung war und auch in der Cordoba habe ich natürlich auch oft nach der Arbeit getrunken und in Berlin viel gefeiert, gell? Aber irgendwann war ich so, ich höre damit komplett auf und habe das einfach lassen und mir geht's auch besser darin. Ich mache Sport in der Früh halt, gehe Tennis spielen oder jetzt natürlich mit Tochter und Kinder, ich könnte auch gar nicht mehr, weißt du, ich möchte in der Früh nicht da sitzen und mir denken, Alter, mein Leben, was bin ich für eine Alkoholleiche, jetzt bringe ich meine Tochter in Kindergarten um 9 in der Früh, weißt du, das geht sich bei mir überhaupt gar nicht mehr aus.
Es geht einfach nicht aus.
Nein, es geht sich nicht aus und ich glaube auch, dass einfach die Stimmung generell als Mensch besser ist dann.
Aber du trinkst ja trotzdem gerne mal an die freien Tage oder am Wochenende.
Ja, sicher.
Weil das macht dir immer noch Spaß.
Na, voll, ich liebe trinken.
Ja.
Nein, ich liebe eine geile Flasche Wein trinken. Oder wenn ich Urlaub habe, trinke ich jeden Tag, weißt du. Ich meine, ich saufe mich nicht an, aber ich sitze halt in Südtirol und saufe mir einen Aperol Spritzer um 4, weißt du. Nein, überhaupt
oder
nicht.
Oder mittags einfach ein Bier.
Oder mittags, bitte, ja, absolut. Halt,
danke.
Ja, oder am Wochenende, nein.
Ja, voll.
Ich glaube halt, das sieht man halt auch oft bei den Köchen und auch sicher bei generell in der Gastronomie, dass oft dieser Alkoholkonsum einfach der Anfang vom Ende ist. Es wird einfach extrem viel gelogen in Steiner Restaurants.
Ja, das ist meine nächste Frage. Wie ist es gang und gäbe? Kriegst du das selbst damit oder hast du schon erlebt?
Ich weiß schon, natürlich ist es gang und gäbe.
Das ist ja gerade in Österreich aktuelles Thema, Herkunftsbezeichnungsbetrug.
Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es auch bei den Obauern, die haben irgendwann einmal, ich weiß nicht, ob das in der Servus-TV-Reportage war, aber da haben sie gesagt, du, sie wollen einfach einen Hummer servieren, weißt du, und das ist einfach, wollen sie und das ist geil so und ich finde, dass es voll ehrlich war und ich glaube, das ist einfach das Wichtigste, ist einfach ehrlich sein. Ich brauche nicht auf regional tun und dann, keine Ahnung, alles aus Spanien kaufen, weißt du, weil es halt keine, wenn du dann in irgendein regionales Restaurant gehst und es gibt irgendwie im Winter Tomaten. Und das Orge ist ja, dass der Konsument das ja nicht einmal, der denkt da gar nicht drüber nach, weißt du? Weil generell auch diese Saisonen ja bei uns gar nicht, die Leute checken ja gar nicht, was Saison eigentlich bedeutet, wann es was gibt meistens. Ich finde es schade, weißt du, es ist natürlich blöd, dass das Licht jetzt so auf
die... Was siehst du den Fehler da beim Konsumenten auch unter anderem, dass sie meine ich, das vollkommen egal ist?
Nein, ich finde im Konsumenten sehe ich keinen Fehler. Du, also ich glaube, natürlich weiß der Konsument, teilweise ist es natürlich so, weißt du, ich liebe es auch, wenn die Leute so kommen und sagen, keine Ahnung, ist das Gemüse vom Bauern eh Bio? Und im zweiten Satz sagen sie, aber in der Weinbegleitung sind eh keine Bio-Weine, oder? Also dann bist du dann halt so, okay, da ist halt einfach,
da fehlt
einfach irgendwo die gewisse Lehre in den Leuten, weißt du, was heißt Bio eigentlich, was ist es eigentlich, etc., das ist eigentlich auch, es ist kein Qualitätszertifikat, weißt du, das ist es geht um Herstellung am Ende des Tages, also im Konsumenten sehe ich jetzt keinen Fehler, das ist einfach, ich weiß auch gar nicht, warum das so in der Sternegastronomie ist, aber wir müssen einmal eins auch wirklich feststellen, es ist ja nicht nur in der Sternegastronomie, dieses Greenwashing ist ja überall, ob du jetzt sie, weißt du,
aber das Herkunftsbezeichnungsbetrug ist ja nicht Greenwashing.
Das sind zwei verschiedene Sachen.
Ist ähnlich, aber ist eigentlich...
Schon ein bisschen, weil meistens geht ja in der Herkunftsbezeichnung darum, dass es irgendwas Regionales ist oder etwas Näheres ist. Und das Nähere ist wiederum nachhaltiger.
Ja, nachhaltig, der Ausdruck wurde ja auch schon durch alles durchgezogen.
Aber so ist es. Und ich glaube auch, dass es halt... Und ich finde es eigentlich arg, dass man da, also dieses Greenwashing jetzt generell, dass dafür, es gibt für alles Auflagen, es gibt für alles Kontrollen, aber Riesenfirmen, Riesenbrands können machen und sagen, was sie wollen, weißt du, und mit einem Green Marketing, sage ich jetzt einmal, ob jetzt McDonald's vor 10 Jahren auf einmal alles in grün, anstatt rot wird alles grün, das war ja vor 10 oder vor 15 Jahren, haben sie ja die Farben in den Restaurants auf grün, weil es einfach nur psychisch nachhaltiger ist, grün zu sein als wie rot, ist eigentlich warum, weißt du, und McDonald's ist ja das Gegenteil von nachhaltig, jetzt nichts für ungut, ja. Und solche Sachen verstehe ich nicht, dass sowas eigentlich erlaubt ist, weil die Leute, die sich wirklich viel Aufwand damit tun, für die ist es halt einfach wirklich ein Schlag oder ins Gesicht spucken. Das ist einfach so. Und meistens wird mir auch in den Restaurants, in diesen Top-3-Sterne-Restaurants, ich möchte es jetzt nicht verallgemeinern, bitte, ja, lieber Heinzi und lieber Juan, ja, also bei euch glaube ich wirklich nicht, dass es so ist, aber ich sage nur, generell wird dort auch am meisten Lüge betrieben, glaube ich. Weil das ist meistens die Art von Küche in 3-Sterne-Restaurants, ist eigentlich mehr auch auf Quantität und auf Design, als wie auf Qualität, weil du designst dein Gericht. Ich habe in einigen 3-Sterne-Restaurants gearbeitet, für alle, die es nicht wissen.
Das haben wir noch gar nicht thematisiert.
Ja, brauchen wir nicht. Nein, es wird ein Gericht designt, also ein Gericht wird gemacht. Die große Arbeit liegt darin, wie im Design, dass du ein Produkt erstellst, ein Gericht, eine Idee ausarbeitest, weißt du, und dann lasst du das ja eigentlich so lange als möglich auf der Karte. Und da ist es aber scheißegal, ob die Karotte aus Österreich ist oder aus Südafrika oder aus wo auch immer oder das Fleisch aus Irland oder aus Österreich ist. Weil das wird designt, das ist meistens auch mit ganz vielen verschiedenen Sachen serviert und viel Technik, weißt du, da geht es halt meistens nicht um was Minimalistisches. Und dann druckst du dieses Gericht, weil viel Arbeit auch darin geleistet worden ist, dass du dieses Gericht auf diese Perfektion etc. hinkriegst. Und dann schießt du das halt für 2 Jahre durch. Teilweise gehst du in irgendein 3 Sterne und du kriegst im Juli noch weißen Spargel oder im März schon. Du denkst so, als Koch bist du natürlich so, okay, krass.
Woher, aber, Bro?
Ja, eh.
Was ist gerade der Trend in der Gastronomie? Wir haben jetzt ein bisschen das à la carte durchgegangen, über die Etiketten geredet, Herkunftsbezeichnungen, was dir wichtig ist. Siehst du gerade irgendeine Entwicklung, die...
Also tatsächlich ist es schon auch wieder so, aber so ist ja dann auch wieder der Mensch, siehe auch jetzt sowas wie politische Bewegungen à la Trump etc., wo dann auf einmal alle sich irgendwie genervt fühlen. Also so finde ich es auch teilweise jetzt in der Gastronomie, jetzt war dieser große Regionaltrend und die Nordic Cuisine etc. Und jetzt gibt es auch ganz viel dieses, wo dann Köche sagen, hey, wir scheißen auf alles, wir importieren den Fisch jeden Tag aus Japan und der Wein und also so, das gibt es ja jetzt auch voll.
So, das ist nicht, wir treffen uns in der Mitte wieder, es ist gerade so,
es ist halt so,
da rum und genau, jetzt gehen wir da rum.
Genau, ja.
Jetzt mache ich das Fleiß nicht.
Ja, so. Genau, und dann sind halt auch wieder, genauso wie der Trump, der dann halt sagt, Klimawandel existiert nicht und es gibt halt urviele, die sich so genervt fühlen, glaube ich, schon von dem
das Ganzen. Das gleiche EU-Thema, was aber Leute haben, es gibt, die EU macht ganz viele tolle Sachen. Aber natürlich ist, wie du sagst, gerade die Sache, wo du das hingreifst. Und jetzt sagen die Leute einfach, das Fleiß, na, alles ist schlecht.
Yeah.
Das Fleiß einfach so, da kann auch das Gegen sein.
Ja, genau. Die fühlen sich halt auf den Schlips getreten und dann ist es halt so, man, ich möchte nie wieder eine Karotte fressen, sondern ich möchte nur noch per Hand getauchten, ich weiß nicht was, Abalone aus Japan essen, weißt du, in Dubai. So ungefähr, ja. ja, ich finde es auch schade. Also ich finde, es gibt halt auch ganz viele 3-Sterne-Restaurants, ja. Ich war extrem überrascht, dass der Steyrek 3 Sterne bekommen hat. Ja, ich bin mit André vom Tieren und noch ein paar andere Leute zum Hangar gefahren und wir haben geredet, wer könnte 3 Sterne kriegen, weißt du? Und ich habe gesagt, ich wünsche niemanden mehr als wir dem Steirer, gell, und was die für unsere Kultur und für das alles machen. Aber ich glaube einfach nicht, dass der Michelin das, sage ich einmal, checkt, was da so diese Art von Küche, weil normalerweise die Küchen, die 3 Sterne kriegen, sind halt heutzutage alles auf puren Luxus bezogen, weißt du? Also halt Fisch mit Kaviar, Fisch mit Trüffel, Fisch mit Kaviar und Trüffel, Tartelett mit Fisch, Tartelett mit Kaviar, Tartelett mit Trüffel, weißt du? Tartelett
immer mehr und mehr.
Tartelett mit Fisch, Kaviar und Trüffel. So ist ungefähr ein 3-Sterne-Menü aufgebaut. Und diese Küche kannst du meistens überall auf der Welt essen. Die hat nichts mit der Region zu tun, in den meisten Fällen, ja, nichts mit der Region zu tun. Die könntest du in Dubai, in New York, in Wien, egal wo essen, sage ich jetzt einmal. Ne? Und mich langweilt es auch meistens, muss ich dazu sagen. Ich gehe so 1-2 Mal im Jahr 3 Sterne essen und ich denke mal jedes Mal so, boah. Wobei wir in Wien echt mit dem Amador, der ist ein grandioser Koch, haben wir echt Glück, der macht das auch wirklich geil.
Super Kerl.
Ja, yes, super Kerl, also, aber auch das Essen und so, das finde ich jetzt auch nicht so dieses klassische 3-Sterne-Ding. Und mit dem Steirer geht's natürlich auch. Also ich habe mich einfach gefreut wie ein kleines Kind, dass sie das bekommen haben und ich hätte nie damit gerechnet. Und es ist einfach geil, dass sie einfach so einem Kulturträger wie dem Steirer, also die, was sie da für die gastronomische Landschaft gemacht haben, ist unbezahlbar, dass sie das bekommen. Niemand hat es mehr verdient als die und ich bin einfach nur glücklich. Aber ich finde es dann trotzdem eben so zu diesem Trend, dass man jetzt alles nur noch wieder so gegen dieses Regionalität und ich finde, dass es einfach alles mit ein bisschen Sinnhaftigkeit zu tun haben muss, gell? Und ich glaube auch, dass eben in so Familienbetrieben, ich sage immer, ein Familienbetrieb ist sinnhaftig nachhaltig, weißt du? Mein Vater, der konnte einfach nichts oder auch die Obauers. Meine Lieblingsgeschichte ist vom Rezepi, der hat einmal erzählt, dass er, ein Lehrherr von ihm, hat ihm bei den Obauern gelernt und der hat dann erzählt, dass die Obauers aus jeder Uhr im Hotelzimmer die Batterien rausnehmen im Urlaub, damit sie sparen.
Kali.
Ja, weißt du? Aber das ist geil, weißt du? Das ist geil und das ist sinnhaftig nachhaltig, weißt du? Weil es ergibt ja auch Sinn, aber sie machen es nicht aus dem regionalen Gedanken, sondern sie machen es wegen der Kohle eigentlich, weil du als Familienbetrieb...
Ja, weil sie alles aufwachsen sein, auf jedes Geld
geschaut haben. Genau, du musst als Familienbetrieb einfach jeden Cent permanent umdrehen. Es ist so, weißt du? Wir haben keinen Finanzier, der dir eine Mille in den Arsch drückt und sagt, so, macht's was wollt, weißt du? Sondern es ist permanent und der Papa ist genauso, der repariert alles selber. Jedes Mal in der Vakuumiermaschine, wenn er vorbeigeht, dreht er sie ab, damit der Strom spart. Die läuft halt nie, weißt du? Es ist alles... Und mir ist es auch so eingeflüstert worden, weißt du, dass ich auch so immer mehr werde, weißt du, und einfach da drauf schaue.
Und ja, weil du halt umrechnen tust dann. Aus Familienbetrieb hast du Unternehmen und musst nur nachrechnen, wie viel du jetzt Menüs verkaufen musst, ja, damit du dir diese, ja, dass du 50, sag mal, du hast 100 Euro hast,
ja,
den Hauben, das, ja, ist nicht Umsatz, sondern die da überbleiben, netto.
Und weißt du, was das Geilste ist? Ich war jetzt in so vielen Restaurants, wo du halt weißt, so, das ist halt, sag ich einmal, coole junge Restaurants, die halt fremdfinanziert sind, wie ja das heutzutage ja immer mehr der Fall ist. Und in Familienrestaurants, so, wenn du jetzt bei uns ins Restaurant gehst oder auch in Steyrek oder auch zum Oberau wahrscheinlich, dort ist alles picobello. Dort gehst du in die Küche rein, da sind die Küchen, egal wie alt die sind sauber, auf die wird aufgepasst, weil das Geld selber investiert wird. Das heißt, du schaust da drauf, wie wenn du als kleines Kind dieses eine Spielzeug kriegst, was du schon immer haben wolltest oder dein erstes Gehalt dafür ausgeben hast, dann tust du da halt drauf schauen. Kriegst die Kohle von woanders, einfach hinten, ohne wirklich dafür gearbeitet zu haben. Da schauen teilweise die Küchen oder die Restaurants innerhalb von 2-3 Jahren so schnell verwahrlost auch sowas, tatsächlich, ja, gell?
Weil es wurscht
ist. Wenn man nicht drauf aufpasst, weil es wurscht ist, gell? Und mein Papa ist halt alles permanent. Der geht einmal die Woche durch, streicht überall nach, wenn irgendwas kaputt ist. Der Papa, wenn um 6:50 irgendwas kaputt ist, dann rennt er um 6:50 in die Werkstatt rüber und repariert das noch, dass auch für die Gäste alles passt, dass auch das Restaurant immer up to date bleibt. Und da darf man halt auch niemals faul werden, weil sonst hast du in einem Jahr überall Baustellen und du kommst gar nicht mehr hinterher.
Aber siehst du den Trend dann in dem Fall eher, dass es da wieder hingeht oder eher weggeht?
Weil das, glaube ich, geht weg.
Ja.
Das gibt's halt bei den Familienbetrieben, weil die einfach auf die Sachen schauen müssen, weil sie es einfach hart arbeiten mussten über, ja, Generationen. Und eben das Gegenteil ist halt genau das andere. Da wird halt einfach Kohle reinbuttert und wo die Produkte herkommen, das ist alles scheißegal.
Hallo, herzlich willkommen, Friederike Dumme. Schön, dich hier zu haben.
Ich hatte immer den Anspruch, in einer Branche zu arbeiten, in der ich irgendwie was bewegen kann. Also eine Branche, also ich meine, klar ist so natürlich in keiner Branche irgendwie ein Stillstand, aber ich hatte immer das Bedürfnis, nachhaltig was zu tun. Ich habe einen riesigen Gerechtigkeitssinn einfach, das ist so ein ganz großes Thema bei mir. Und wenn es irgendwo einen Missstand oder eine Schieflage gibt, dann habe ich einfach so ein natürlicher Instinkt in mir, einfach irgendwie daran zu arbeiten. In der Barszene konnte ich das halt, also hatte ich das Gefühl, dass ich das richtig gut kann. Aber ich war einfach noch zu jung und hatte noch zu wenig Erfahrung. Und deswegen bin ich da einfach nicht weitergekommen. Und es war dann in Ordnung, weil ich mich einfach auf die Tätigkeit an sich mich einfach konzentrieren konnte.
Ja, auf dich selber auch einmal, ja, also, dass du eine Vorbildwirkung auch machst, oder?
Ja, aber ich hatte damals einen Mentor. Genau, ich war Menti, also ich musste lernen und ich habe leider ein bisschen so die Tendenz immer, die Basis finde ich immer meistens langweilig. Also ich will immer schon 3 Schritte weiter, als wo ich bin oder als wo ich sein, also wo ich eigentlich starten müsste. Das ist auch Weinthema. Wein hat mich nicht interessiert, bis ich das Thema Fine Wine kennengelernt habe. Ja.
Und Fine Wine kam aber noch in Frankfurt oder das war so quasi diese Station, wo große Getränkekarte auch mal das Intermezzo im Michelin.
Ich habe tatsächlich eben diese Bar-Szene verlassen, weil ich dann gesagt habe, ich möchte studieren und bin nach Geisenheim gegangen, um Getränketechnologie zu studieren.
Da warst du wie alt?
23.
23.
Ja.
Das heißt, wie lange warst du in Frankfurt?
Ja, 3 Jahre.
3 Jahre war in Frankfurt.
Bisschen.
Dann nach Geisenheim.
Ja.
An den Rhein.
Ja.
Unfassbar schöne Gegend. In Österreich hast du sehr, sehr große Aufmerksamkeit bekommen.
Mhm.
Weil du das Female Wine Collective gegründet hast.
Genau.
Das war so in der Zeit, denke ich, vor dem 905, also vor einem Jahr circa.
Also eigentlich mitten in der Zeit im Kopf sind wir damals mit meiner Studiumskollegin noch, die Kim Bechinger, die inzwischen sich ein bisschen rausgezogen hat aus der Weinwelt, weil die mit dem Lukas Mraz und dem Rachinger und dem Shellhorn der die Boyband kocht tatsächlich. Die hat dieses Internship, das Healthship. Ist sie in die Küche gegangen und wir haben aber damals uns zusammengesetzt und haben gesagt, ey, eigentlich braucht's irgendwie eine Art von Stammtisch oder so. Wir brauchen einfach irgendwie einen Raum. Es hat uns so angekotzt, dieses schwierige männliche Ego, was teilweise einfach zu sehr Raum einnimmt oder für unseren Geschmack damals zu viel Raum eingenommen hat.
Wollten eine wir einfach laute weibliche Stimme.
Na, also
in der Branche auch, die kollektiv laut ist.
Genau, wir haben damals gedacht, wir brauchen einfach irgendwie eine Energie, die so eine Schieflage irgendwie ausgleicht, aber damals eigentlich noch gar nicht mit einer aktivistischen Idee, sondern wir wollten einfach nur diesen Stammtisch gründen und haben das dann im März 2022 gestartet mit 9 Frauen. Da war zum Beispiel dann auch die Adriana González dabei, die Victoria Schödel, die Kira Huber. Das war eine coole Gruppe, die Claire Yuan, die das Viniforum macht mit. Und ein paar Monate später sind wir, ich glaube, Stand 92 Frauen. Und da hat sich relativ schnell herausgestellt, dass es in unserer Branche mehr braucht als ein Stammtisch, sondern dass es ja tatsächlich aktivistische Arbeit braucht, um weiterzukommen. Und da kommen wir wieder dazu, dass das ja eigentlich einer meiner Grundsätze ist, was ich damals in der Barszene schon machen wollte und jetzt tatsächlich richtig Erfolg habe. Also es ging mir nie um persönlichen Erfolg in dieser Geschichte, aber es ist natürlich alles ein Zusammenspiel.
Ja.
Ja, Wahnsinn. Und das ist, also es gibt kaum was, wo ich in meinem Leben stolz darauf bin, als das Female Wine Collective.
Okay. Das Female Wine Collective, inwiefern siehst du die Arbeit, was tut sich? Siehst du die Erfolge in der Zahl an Frauen, die dabei sind? Siehst du die Medien präsenter? Ich sehe es leicht kritisch, etwas, das ihr das Rolling Pin euch aufgehängt habt, was verständlich ist, weil sie nicht gendern. Ja, die Männer immer in die Front stellen und jetzt seit 4 Jahren später auch dort. Aber es hat sich in der Mediensprache nichts geändert.
Ja, voll.
Oder? Was siehst du das anders?
Also, ja, also ein bisschen was passiert schon. Ist aber ein guter Punkt, dass du es ansprichst, weil wir setzen uns intern sehr, sehr viel mit der Thematik auseinander. Wir haben das sehr viel diskutiert, ob wir an der Rolling Pin teilnehmen wollen oder nicht. Jürgen Pichler hat mich angerufen irgendwann im Februar oder so und hat gesagt, yo, Friederike, ich würde dich gerne als Speakerin dabei haben. Dann habe ich gesagt, ja, machen wir, wenn ich das im Kontext vom Female Wine Collective machen darf und wenn wir darüber reden dürfen, worüber wir wollen. Also wir haben intern über dieses Jahr lang Ziele entwickelt miteinander, gemeinsam, um zu schauen, was so die individuellen Bedürfnisse sind und wie sich das in einem kollektiven Kontext einbinden lässt. Und ein großer Punkt ist einfach eben genau die Sichtbarkeit von Frauen zu vergrößern. Und damit ist es kollektiv eigentlich, hat es medial so einen unglaublichen Wirbel gemacht, dass wir öffentlich den Rolling Pin kritisiert haben. Und das ist, ich weiß nicht, wir haben das in so einem 3-teiligen Post gemacht und das hat über 1000 Likes. Das über die Landesgrenzen irgendwie.
Ja, es hat in der Branche geschwappt. Doch, es haben es sehr bekannte Leute auch mitgetragen auch, auch aus der Männerbranche, in der Kochbranche.
Ja.
Ich kann mich, glaube ich, Lukas Mraz auch erinnern, der das geteilt hat.
Ja. Das war Wahnsinn. Wir haben damals gar nicht gedacht, dass das so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und ja, genau, und das ist auch ein großer Punkt. Wir haben ein Jahr lang nichts gehört vom Rolling Pin. Also online sind wir tatsächlich auch immer noch blockiert. Ich habe auch gar kein Problem, mich da öffentlich, das habe ich auch auf der Bühne erzählt, aber ich glaube, also eine der großen Geschichten ist halt im Aktivismus, dass du von außen ist es immer leicht, Kritik zu äußern, aber die richtige Arbeit passiert von innen. Und du musst halt in diese Strukturen rein, um den Platz zu schaffen, dich mit den Leuten an den Tisch zu setzen und dran zu arbeiten. Und das ist eben auch unser Ansatz mit Rolling Pin, nicht nur mit Rolling Pin, es gibt andere Geschichten. Wir lassen uns da nicht silencen oder so, sondern das ist eben einfach eine Geschichte, wo wir gesagt haben, wir haben so die Möglichkeit gehabt, uns mit der neuen Geschäftsführerin zusammenzusetzen. Und Gerhard Retter hat sich den Talk von uns angehört, wo wir jetzt da waren und eben eine Bühnenpräsenz hatten, wo wir genau über diese Themen gesprochen haben. Gerhard Retter hat zugehört, der Chefredakteur vom Magazin war da. Die werden eine große Story machen über das Thema und wir werden hoffentlich als Beraterin einen Einfluss nehmen können. Und deswegen, das ist der Grund, warum wir da hingehen, wenn wir eingeladen werden. Weil wir können nicht nach Sichtbarkeit schreien und dann sagen, nee.
Wir nehmen sie nicht.
Wir nehmen sie nicht, genau. Ja, aber wir lassen uns da nicht instrumentalisieren oder so vom Rolling Pin, sondern es geht sehr gewählt darum, dass wir sagen, aktivistischer Einfluss passiert eher von innen als von außen. Die ersten Monate im Kollektiv waren einfach erstmal nur dazu da, um irgendwie so emotionale Care-Arbeit zu leisten, um die ganzen Geschichten
aufzuarbeiten,
die in den Jahren passiert sind, in den Jahrzehnten passiert sind, so, wo niemand drüber gesprochen hat, weil die Frauen sich untereinander einfach nicht kannten. Weil dann schaust du halt auf die Tastings. Ich meine, das hat sich im letzten Jahr geändert, aber wie oft oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass zu einem Tasting von einem Händler, von einer Händlerin eigentlich nur Sommeliers im männlichen Kontext passieren und sich zusammensetzen? Und da wurde nicht mal drüber nachgedacht. Hey, da wurde ein Sommelier-Stammtisch gegründet in Wien. Da wurde nicht mal drüber nachgedacht, dass von knapp 15 nur eine Frau dabei ist. Und die war ich. So, und ich bin natürlich gerade so der easy way out. Ich bin natürlich gerade das...
So ein bisschen das Greenwashing, wo du sagst...
Ja, so voll.
Lass mal die Freda ein, dann haben wir eine Frau dabei und das Female-Wein-Kollektiv dabei. Hier.
Ja, genau. Guck, dann können sie nicht meckern. So, das passiert und das darf halt nicht, also das passiert eigentlich auch nicht, aber ich bin eben dementsprechend die nervige Frau, die immer wieder sagt, hier, egal in welchem Kontext, ich bin immer wieder die mit dem Finger drauf zeigt und sagt, hey Leute, hier müssen wir einfach besser machen, weil wir sind ja da, uns gibt es ja. Die Nina Mohimi hat eine tolle Liste erstellt, The List, wo sie Frauen aus der Gastronomie, aus der Hospitality-Szene zusammengetragen hat. Das ist eine enorm lange Liste. Köchinnen, Sommelieren, Restaurantleiterinnen, alles Mögliche. Und
ich bin auch gefragt worden, wer sind die Top-Köchinnen aus Salzburg und ich habe ja, leider keine nennen können.
Ja, das ist wirklich schwierig. Also mit Köchinnen ist es, ja.
Okay, aber
Viele Top-Chefs oder Chefs, 100 Best-Chefs sind auch, glaube ich, 4 nominiert nur oder so.
4 Frauen.
Völlig absurd.
Ist ja effektiv ja auch so, dass diese Branche sehr männerdominiert ist und nicht nur in Listen männerdominiert ist.
Genau. Jetzt ist aber die Frage, warum ist das so und wer trägt dazu bei, dass es auch so bleibt?
Ja.
Und die Rolling Pin Convention war jetzt zum Beispiel einfach wirklich das perfekte Beispiel, weil sie gesagt haben, ja, sie haben halt einfach so, also es sind so viele Frauen, die halt abgesagt haben oder sich eben nicht auf die Bühne gehen wollten. Ich sag, ja, sorry, aber bei der Energie musst du wirklich viel aushalten. Und das ist nicht unsere Art. Da ist wenig Platz für weibliche Qualitäten. Und die einzigen, die aktiv was daran ändern können oder daran was tun müssen, sind die Veranstalterinnen. Ich möchte das jetzt nicht nur auf den Rolling Pin beziehen, sondern das ist eben in der ganzen Branche so, wenn man sich das mal so schön vorhält, so im bildlichen Sinne, wenn du einfach diese lauten, brüllenden Affen hast, die sich mit Fäusten auf die Brust schlagen, will ich als Frau da teilnehmen oder nicht? Das ist genau dieser Kontext, wo wir einfach sagen, wir müssen die Männer mit in die Verantwortung ziehen, um Räume zu schaffen, wo Frauen sich auch einfach willkommener fühlen. Und nicht, dass die Frauen so laut werden müssen, dass sie sich den männlichen Qualitäten anpassen müssen, um in dem Game mitzuspielen.
Ja.
Schaut euch mal die Kalk und Kegel Tasting-Videos an, in der Reihenfolge. Es geht nicht darum, dass zu wenig Frauen da sind, finde ich übrigens sehr gut. Es geht darum, wer spricht zuerst. Es ist in 90% der Fälle der Mann. Wo sich die Frau erstmal noch einen Moment Zeit nimmt und das zeigt einfach viel, was so die Dynamik angeht. Und in dem Moment, wo der Raum, also der Gesprächsraum, vom Mann zuerst eingenommen wird, ist schon kurz was verloren.
Ja, aber möchtest du jetzt, dass ich, wenn in deinem Tasting da sitze, warte, bis die Frau was sagt?
Ja, warum mal nicht?
Okay. Ja, überlegend da sein.
Also Qualität vor Quantität.
Ich finde qualitativ, ja, das ist aber auch ein wichtiger Punkt.
Ja.
Wir sprechen über Sichtbarkeit, aber dann muss auch klar die Qualität da auch angesprochen oft werden.
Ey, wir haben dann diesen, wir haben dann
ich
diesen.
Ich glaube nicht, dass es zielführend ist, wenn man Sachen und Listenplätze verschenkt und sagt, nur damit wir Frauen jetzt vorne stehen haben.
Es geht nicht um Quoten.
Das ändert nichts an der Seriosität dann, weil dann ist eben der Punkt, du sagst, jetzt wird das jemand oder wir stehen jetzt wegen dahin, damit wir jetzt wieder hinstellen.
Aber Und das ist jetzt eben dieser lustige Punkt, den wir ja zum Beispiel mit diesem Somtable, der gegründet worden ist. Beim ersten Mal war keine einzige Frau anwesend, weil ich nicht konnte. So. Und da saßen top Leute aus der Wiener Gastro, ne? Und dann haben wir in der zweiten Auflage von dieser Verkostung hatten wir dann fast einen Anteil von 50% an Frauen, weil ich halt eine große Nachricht angeschrieben habe, gesagt, hey Leute, lass uns mal schauen, dass wir das irgendwie ausgleichen, in meiner manchmal auch ein bisschen zu forschen Art, aber es bringt dann manchmal, also meistens eben auch was. So hatten wir dann fast 50% Frauen beim nächsten Tisch dabei und nachher sind alle zu uns gekommen, also die Männer, die beim Somtable davor dabei waren und haben alle gesagt, boah, das war so viel besser.
Es ist ja auch so viel oft wichtig, dass man was sagt und das ist auch nicht immer nur ein Beleidigen oder irgendein schlecht darzustellen, sondern es ist einfach faktisch schlecht dargestellt worden.
Also ich meine langfristig, das ist eben genau diese Geschichte, dass du, wenn du Aktivismus betreibst, du die aktivistische Arbeit immer auf das Ziel hinterfragen musst. Also, weil wenn du da bist, wenn du dein Ziel erreicht hättest, dann könntest du ja aufhören.
Genau.
Und da sind wir eben noch nicht. Und dementsprechend ist das natürlich, also langfristig geht es natürlich dahin, dass wir sagen, diese Schieflage ist irgendwo ausgeglichen. Ob das tatsächlich ein Ziel ist, was irgendwann tatsächlich mal richtig greifbar erreichbar, wird sich irgendwie
entscheiden. Und was geht kurzfristig, längerfristig, mittelfristig bei der Frau Dume ab, die ja so steil sich entwickelt vom einen Event zum nächsten?
Ich darf die Nina begrüßen. Nina Mohimi, herzlich willkommen.
Ich finde es ja sehr schön, dass es langsam tatsächlich auch in der Masse ankommt. Der Trend zu alkoholfreien und alkoholreduzierten Getränken, der ist sehr stark da. Es ist ein stärkeres Bewusstsein da, dass es dafür auch eine Zielgruppe gibt, die das jetzt nicht vielleicht unbedingt immer dogmatisch macht, sondern das gerne ergänzend hat oder phasenweise hat. Und dass man auch in den Phasen, wo man weniger oder keinen Alkohol trinken will, auch Dinge trinken will, die Spaß machen.
Aber ich glaube, dass es in der Masse ankommt, hat nichts mit dem Trend zu tun, sondern der Trend sollte dann auch auf die Produzenten auch überschweifen, oder?
Ja, ist auch so.
Also ich glaube, dass ich als Sommelier war, habe schon das Gefühl gehabt, und wir haben Ober viele Sachen selbst gemacht, super, also toll mit der Küche zusammenarbeiten dürfen. Und das wurde sehr viel angenommen, das muss man klipp und klar sagen. Und das war auch schon vor einem Jahr, vor 2 Jahren. Aber es hat ein bisschen auch an Alternativen gefehlt, die am Markt erwerbbar sind. Mhm. Weil natürlich kann nicht jedes Restaurant nebenbei da auftischen und Kombucha selber machen, eigentliche Sirupe.
Na, die Zeit und auch das Know-how hat nicht jedes Lokal und das ist auch okay. Und deswegen ist es ja so schön, dass es jetzt inzwischen sehr viele Produzentinnen gibt, die sagen, sie bieten da auch etwas an.
Also du siehst da schon auch einen Trend bei den Produzenten.
Ja, ja.
Nicht jetzt nur Traubensaft, der prickelt.
Die haben erkannt, dass es einen Markt dafür gibt und dass sie das vielleicht, was ihnen beim Wein eventuell wegfällt, auch theoretisch
woanders reinholen können. Ja. Genau. Das glaube ich sofort. Ich habe jetzt ein Projekt dabei, also von unserem Schaumweinpartner Schaumweinkontor, Asala. Das ist Sparkling Tea aus London. Wir probieren das Ganze mal.
Also ich habe eine Excel-Liste, da sind inzwischen über 800 Speisenbegleiter drinnen gelistet, die ich probiert habe. Und meine Devise war, es muss etwas sein, das in einer Flasche ist, damit man es auch tatsächlich bei einem Gast herzeigen könnte.
Okay.
Also es ist nicht irgendwas in der Dose oder sowas, das habe ich mir nicht angeschaut. Koste ich schon auch viel, aber in der Liste geht es wirklich nur um Sachen, die in Flaschen sind.
Es geht um Ästhetik.
Es geht auch um die Ästhetik, wie das halt präsentiert werden kann vor einem Gast. Es muss etwas sein, das nicht zu viel Geschmack wegnimmt vom Essen oder die Aufmerksamkeit
also
zu sehr wegnimmt.
Nicht zu süß ist quasi.
Etwas, von dem ich gern noch ein zweites Glas trinken würde. Und etwas, und das finde ich auch ganz wichtig, dass ich auch warm trinken würde. Das war so die Devise für die Abstufung.
Wie viele Seiten hast du davon?
800 verschiedene Getränke, die ich gelistet habe, eben nach diesen Kategorien.
Kannst.
Nein, empfehlen würde ich davon, glaube ich, 25.
Das war jetzt gerade die Frage, nämlich alle, nein, das kann man vorstellen. Nein.
Okay, das ist eine spannende Farbe.
Ja, du hast, wie du schon riechst ein bisschen, du hast natürlich Säfte auch mit drinnen. Mhm. Ich muss zugeben, ich habe die alkoholfreie Begleitung schon eher meinen Kolleginnen und Kollegen ausschenken
lassen.
Das ist
ja okay. Nein, das ist ja okay. Man muss ja nicht bei allem jetzt ein Experte sein, aber es geht ja darum, dass man so dieses Gefühl, dass du jemandem gibst, der vor dir sitzt und sagt, okay, ich hätte halt gerne lieber sowas.
Ah, es gibt super Produkte. Ich wahnsinnig gerne Wachstum König ausgeschenkt. Sicher.
Ja, die haben auch gute Sachen.
Es ist aber wie beim Wein auch das gleiche Thema, wenn ich sage, ich möchte was Alkoholfreies haben, was Lässiges, und dann spritze ich mir dieses Getränk, wo der Kirschsaft bei dem halt aus Glas ja, natürlich zweistellige Eurobeträge tragen muss, weil sonst rechnet sich das ja überhaupt nicht. Und dann wird das echt spritzt, weil es eh nur soft ist. Dann brauche ich mich ja nicht weiter damit beschäftigen. Weil dann brauche ich mir nichts erzählen, wenn das eh nur soft und so spritzen ist. Wie beim Wein. Wenn ich den Wein einschenke und dann spritzt es auf, dann ist es eher für die Katze.
Ja.
Aber hast du das Gefühl, dass ich Sommeliers dann gar nicht mehr beschäftigt mit jemandem?
Ja, ich habe nicht nur das Gefühl, also ich habe es auch wirklich erlebt in sehr, sehr guten Lokalen, dass du dann so komplett das, also zuerst ist einmal der Blick auf so eine, so ungefähr, und dann ist komplettes Desinteresse, den ganzen Abend jemals wieder zu fragen, ob man noch was trinken will oder so. Also ich hätte ganz bestimmt in sehr vielen Lokalen, in sehr vielen Situationen wahrscheinlich die dreifache Menge an Getränken bestellt, wenn sich einfach noch mal wer gefragt hätte.
Ja.
Und das sind meistens die Lokale, die eben niemanden haben, der es im Haus selber macht.
Was ich ganz spannend finde, ist, ich glaube, dass alkoholfreie Optionen, die ja nicht sehr viel sind, wie eine Weinkarte, ein Personal, einfacher zu schulen ist. Mhm. Und bei uns ist das Personal eigentlich gezielt Bescheid wusste bei alkoholfreien Alternativen und eher nicht bei Wein. Weil für Wein hast du einen Wein, haben sie mich gehabt quasi, oder die Julia oder die Norris oder die Magdalena, aber beim alkoholfreien was Gutes, alle Bescheid wussten. Weil das waren dann 7, 8 Optionen. Ich glaube, du musst keine 25 Optionen haben.
Nein,
das
ist gar nicht.
Das hört eh keiner mehr zu nach dem dritten Mal. Wie beim Wein. Was haben sie für Weine? Und ich erzähle 10 Weine auf und hört ja keiner mehr zu. Find was und das ist okay und dann können das auch alle machen. Dann muss ich als Sommelier vielleicht jetzt nicht dastehen. Aber das ist halt dann delegieren oder einfach abgeben.
Ja.
Das ist halt vielleicht ein ganzes Managementproblem.
Wahrscheinlich.
Ja, beim Opa kriegst du super alkoholfreie Sachen, wenn du beim Opa bist. Kann ich sagen, wirklich. Tolle Kombuches. Siehst du deine Entwicklung, dass es kommen wird, kommen muss? Wie ist es am Markt mit alkoholfreien, du sagst, empfiehlst 25 Getränke?
Ich glaube schon, dass sich da noch sehr viel tun wird. Ich glaube auch, dass sich in den Bars sehr viel tun wird, was das angeht. Und bei mir ist es ja so, ich beschäftige mich sehr stark mit jetzt nicht nur den reinen Trends und das, was passieren wird, sondern das, was ich immer versuche mitzugeben, ist, warum passiert das? Was ist eigentlich das Bedürfnis dahinter? Warum entsteht so etwas? Und wenn ich mir Jugendliche anschaue, mit Jugendlichen meine ich jetzt alles ab so 18 aufwärts.
Ja.
Also junge Erwachsene. Die weniger trinken, aus den unterschiedlichsten Motiven, dann ist für mich spannend, okay, was sind diese Motive eigentlich? Okay, es führt dazu, dass sie weniger Alkohol trinken, aber was führt eigentlich dazu, dass sie diese Entscheidungen treffen? Und da kommen ganz viele verschiedene Antworten und das finde ich eigentlich sehr, sehr interessant zu wissen, weil auch für jemanden, der jetzt zum Beispiel sagt, ich mache jetzt einen Kombucha und ich fülle den ab, der kann ja die Botschaft dahinter, wie er das Teil vermarktet, auch je nachdem, wenn er weiß, welche Bedürfnisse dazu führen, dass Leute weniger trinken, spezifisch halt nutzen, dieses Wissen in der Kommunikation. Da gibt's die, die sagen, Gesundheit ist für sie sehr wichtig, also dieses ganze Thema Selfcare, das ist ein relativ großes, wird auch immer größer, weil sehr viel jüngere Menschen auch, erstens einmal, sie haben wichtige Jahre ihres Lebens daheim verbracht. Das heißt, sie haben sich viel mehr mit sich selbst beschäftigt, weil niemand anderer da war.
Die sie nicht zu Hause verbringen hätten sollen.
Genau, also in der Covid-Zeit, in den Lockdowns und so weiter. Die haben ja gar nicht gelernt, wie das ist, wegzugehen. Das ist ja, die waren ja quasi eingesperrt, möchte ich nicht nennen, aber die waren daheim in einer Zeit, wo wir alle früher fortgegangen sind. Wo man gelernt hat, vielleicht mal durchzumachen irgendwo. Und solche Dinge. Und das haben die ja alles nicht gehabt.
Ja.
Das heißt, die waren daheim und haben sich auf sich konzentriert und halt ihre paar Freunde gehabt. Und natürlich, wenn du mehr mit dir selber beschäftigt warst, fangst du an, vielleicht mehr Workouts zu machen, weil das hat man halt machen können daheim. Du beschäftigst dich viel mehr mit deinem Körper. Und dieses Körperbewusstsein führt halt dazu, dass man irgendwann mal gesagt hat, okay, ich will aber jetzt auch, dass der Körper fit bleibt. Und eines dieser Dinge ist halt, okay, ich sollte vielleicht weniger trinken, weil das tut mir nicht so gut. Das ist zum Beispiel ein Motiv, dieses ganze Thema
genau,
Selfcare
das
und so weiter.
Bekannte.
Genau, und passiert ist das eben, weil du einfach eine Zeit gehabt hast, wo du dich sehr stark mit dir selbst beschäftigt hast, in einer Zeit, wo normalerweise, üblicherweise man sich mit allen anderen beschäftigt. Sehr viele Jugendliche, die nicht trinken, und das sind wirklich ein bisschen die Jüngeren, sagen, sie trinken nicht, weil sie haben Angst vor Kontrollverlust, der dann mit den Handys dokumentiert ist für immer. Also sie haben quasi Angst, dass sie sich gehen lassen, und dann filmt das jeder und dann ist das für immer irgendwo auf Social Media. Und das ist für mich persönlich, also ein verständlicher Grund, aber ein trauriger.
Ist echt erschreckend, ja.
Also ich verstehe total, warum es diese Idee gibt, dass sie so sind oder dass sie das machen. Aber es ist einfach wirklich traurig.
Ja.
Also dass man quasi Jugendlichen, wenn man will, dass sie feiert, einen Safe Space kreieren muss ohne Handys oder ohne
So, was eigentlich Berlin nie mehr gemacht hat.
Ja, genau.
Und warum es ja auch funktioniert. Und
ja, genau.
Ich habe diesen Streitpunkt oft, weil das heißt, aber wie toll, wir haben ja tolle Videos von Feiern. Ich so, ich glaube, es wäre alles noch mal viel schöner.
Ja.
Aber du hattest es ja schön. Ich so, ich hatte es eh schön. Aber ich glaube, es wäre noch schöner gewesen, wenn da jetzt nicht 800 Handys
ja, genau.
In meinem Kreis herumhängen und ja. Die eigentlich nur tanzen will. Mhm.
Und das ist halt für sehr viele auch ein Grund, einfach zu sagen, okay, nein, ich trinke weniger. Ein völlig absurder Grund war auch, ich habe eine...
Vom Jugendlichen, die nicht zu verlieren haben.
Ja, genau.
Also im Endeffekt auch 16-Jähriger, der betrunken ist.
Die sollte eigentlich gar nicht über sowas nachdenken.
Ja.
Also über wer was filmt. Das ist ja wirklich traurig. Also wo wir als Gesellschaft gelandet sind, was das angeht.
Wir haben Angst, dass uns irgendwie überwacht, aber wir wachen uns selber die ganze Zeit.
Ja. Das ist für mich dieselbe Diskussion wie mit veganen Speisen. Die Katharina Seiser hat zum Beispiel ein Kochbuch rausgebracht, das heißt immer schon vegan. Das sind keine Gerichte mit Ersatzstoffen oder sonstigen Sachen, sondern es sind einfach alte, traditionelle Gerichte, die immer schon tierfrei waren.
Ja, okay.
Wo sich niemand was dabei denken würde und es braucht kein Label oder sonst irgendwas. Und ich finde dieses, bei alkoholfreien Sachen ist auch so etwas, wenn man sich davon lösen kann, dass es als Ersatz gelten muss, dann ist es viel leichter, spannende Sachen zu finden. Wenn man es immer vergleicht im Kopf mit irgendeinem alkoholischen Getränk, dann wird es schwierig, was Passendes zu finden.
Der Vergleich ist oft schwierig.
Ja, vor allem in unterschiedlichen Kategorien, weil es kann ja für sich alleine stehen.
Ja.
Ich würde ja auch nicht auf die Idee kommen, einen Cola mit einem Wein zu vergleichen.
Ja, absolut. Muss ein Bier, muss ein Wein, muss einen vergleichen.
Ich glaube, das Problem ist eher, dass es keine richtig gescheite Kategoriebezeichnung gibt.
Ja, aber da gibt es ja im Weinpass das gleiche Thema. Wir reden jetzt seit wie vielen Jahren jetzt über Naturwein? Aber wärst du das klassifizieren? Jeder mal, also was ist Naturwein? Können wir streiten den ganzen Tag.
Aber bei den Sachen ist halt immer schwierig, weil
es ist schon,
sie sind immer in der Kategorie alkoholfreie Getränke.
Es ist schon ziemlich präpotent, oder? Der Geschmack. Sorry, das ist jetzt keine Sendung, aber wir lästern über.
Nein, das ist eh okay.
Aber ich finde es halt so, boah, du, wir reden vorher über dieses zweite Glas.
Nein, nie im Leben würde ich davon ein zweites Glas trinken. Never ever. Es geht ja komplett weg von diesem No, generell, bei allem, was drinnen sein kann, von Sugar, Fat, sonstigen Dingen, hin zu Low. Also es ist dieser Wechsel von, ich mache es nicht dogmatisch, auf kein Zucker, kein Salz, kein Fett, sondern Low. Vor 5 Jahren war das noch komplett anders, da war das No.
Entweder No oder Full.
No Gluten, No. Und jetzt ist mehr so Low.
Und glaubst du, dass es wieder so ein Revival gibt und dass es zurückkommt?
Es kommt alles in Wellen immer irgendwann zurück. Aber momentan ist es wirklich weg von diesem Dogmatischen.
Ja.
Und ich finde das gut.
Dogmatismus war noch nie in irgendeiner Sicht
gut. Nein, und ich finde ehrlicherweise, Essen und Trinken, das ist sowas Verbindendes. Warum muss man da auch noch damit anfangen? Das ist einfach, wir hätten gerne einen Bereich, wo man einfach sein kann, genießen kann und jeder wie er mag. Ohne, dass es Diskussionen darüber gibt, ob das jetzt Schnitzel heißen kann oder nicht oder Milch oder nicht oder was auch immer. Ja. Ich finde das extrem schade. Ich hätte gerne einen Bereich, wo man einfach sein kann und alle anderen Diskussionen draußen lassen kann.
Wird immer schwieriger, glaube ich.
Ja, aber ich glaube, dass Essen und Trinken tatsächlich noch einer der letzten Bereiche ist, wo man das machen könnte.
Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge Spruch mit Sprudel Summer Special.